Hi, Alex hier vom Recording of Arts Tone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hatten jetzt in den letzten Podcast-Folgen die verschiedensten Themen rund über Mindset, über kann man wirklich singen lernen oder Hörbuch oder wie man ein Hörbuch produziert. Und ich habe mir heute gedacht, ich habe heute tatsächlich einen sehr guten Freund mittlerweile da und auch das lebende Beispiel, was passiert, wenn man sich Ziele setzt und die umsetzen kann. Wir hatten am Anfang über Mindset und was man als Künstler tun muss, um erfolgreich zu werden. Und jetzt geht es heute darum, wie setzt man die Ziele aktiv um? Wie kann man zusammenarbeiten? Und da habe ich einen besonderen Gast für euch da. Sammy, stell dich einfach mal kurz vor.
Grüß dich, Alex. Ich danke dir erstmal im Voraus, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich bin der Sami Bey. So wie der Alex auch schon gesagt hat, der Sami ein sehr guter Freund vom Alex. Ich habe seit einem Jahr circa eine Zusammenarbeit mit dem Alex gehabt und bin auch an weiteren Projekten schon mit dem Alex mit dabei. Und wir bauen gerade auf für die Zukunft. Also viele hilfreiche Tipps vom Alex mitgenommen, die ich für die Zukunft immer weiter aufbauen werde.
Ja. Jetzt, wenn man beim Thema Zielsetzung sind, ist für mich eine ganz wichtige Frage, wie hat es bei dir angefangen? Also wir haben hier angefangen, im Studio zu arbeiten. So.
Der erste Einstieg im Studio war für mich sehr schwer, weil ich noch nie vor einem Mikrofon wirklich gesungen habe. Ja. Ich habe angefangen mit einem Feature und das mit also einem Rap-Part und also Rap-Deutsch. Deutschrap. Ja.
Ja.
Und ich habe einen türkischen Part geschrieben und der begleitende Feature ist mit einem Deutschrap gewesen und das haben wir kombiniert. Also sprich türkische Emotionen mit deutschem Hardrap, kann man sagen, so auf einem Balkansong mit draufgepackt.
Also querbeet, alles schon mal mit dabei. Balkan, türkisch, Deutschrap, das sind schon drei Musikarten drin. Und so fing es an. Ne? Du hast dann, dann habt ihr ein Video gedreht, das habt ihr hochgeladen. Und dann ging es, glaube ich, auch schon sehr schnell mit eigenen Songs los. So.
Tatsächlich, ja.
Und ich weiß noch, das war Kühlgibi. Und da ging es darum, wir haben uns überlegt, wie kriegen wir den Song auf die Kette, wie kriegen wir das auf die Reihe. Weil für mich war das Schwierige, ich kann kein Türkisch, ich kann immer noch kein, also ich lerne mittlerweile ein bisschen von euch so. Aber ich kenne mich halt in türkischer Musik nicht aus und wir haben uns überlegt, wie kann man einen türkischen Song umsetzen? So. Und erzähl mal doch selber ein bisschen so über den Kühlgibi-Song von dir, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Kühlgibi war tatsächlich schon richtig ausgesprochen, ja. Also Kühlgibi, so wie das Wort im Türkischen sagt, versuche ich es jetzt mal ins Deutsche so gut wie es geht zu übersetzen. Kühlgibi heißt wie Asche. Also das erklärt, dass mein Inneres verbrannt ist wie Asche, weil so wie es in 90% der türkischen Liedern geht, es geht meistens um Trennungen und sehr, sehr starke Emotionen, die halt preisgegeben werden, auch durch die Melodie, die man halt mit seinen Gesangstechniken dann halt preisgibt. Und Kühlgibi hat bei mir an der Stelle eine sehr, sehr große Wertschätzung, weil es einfach über meine Vergangenheit erzählt. Also das war auch der erste Song, den ich wirklich traurig und mit Tränen geschrieben habe, kann man echt sagen. Und Yandı içim kül gibi heißt schon, also innerlich bin ich verbrannt wie Asche. Mhm. Und Asche ist ja das Ende, also ich bin nicht mehr brennend, sondern ich bin schon verbrannt wie Asche. Und was Schlimmeres kann eigentlich schon gar nicht mehr passieren. Also Haufen Emotionen mit drinnen natürlich.
Das ist ja spannend, das hatten wir mit dem Pascal, das Thema Emotionen. Und das war dein erster komplett eigener Song, den du geschrieben hast,
genau,
hier mit dabei. Und wir sind noch zu deinem Kumpel nach Hause gefahren, weil der dieses Klavier da stehen hatte und haben quasi mein Studio mitgenommen und das Klavier im Wohnzimmer bei ihm so mit als Geigenspur aufgenommen. Und haben dann Stück für Stück hier bis nachts um drei ging, glaube ich, die Session.
Tatsächlich.
Türkische Flöte, Instrumente ausgesucht, die dazu passen und eingespielt. Aber was viel wichtiger ist, und das hast du auch lernen müssen, hart, auch schon beim ersten Lied, wenn du einen Song schreibst, der Emotionen, also der, wo du schon beim Schreiben weinst, weil die Wörter so stark sind, musst du die Emotionen im Song auch so rüberbringen, dass jeder Depp, der das anhört, blickt, um was es da geht. Und das ist natürlich, wenn du jetzt als Deutscher, so wie ich, da sitzt, der kein Wort Türkisch kann, und du Türkisch singst, schwierig zu verstehen, was du singst. Also musst du die Emotionen so musst du die Emotionen so rüberbringen, dass ich das fühle, was du singst. So, und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Das haben wir wirklich sehr gut hingekriegt. Sowieso bei der türkischen Musik spricht man ja immer von Schmerzen. Also auch wenn man sich jetzt verschiedene Lieder mal anhört, es sind immer ein paar Endungen oder ein paar Schwingungen dabei, die wirklich emotional klingen. Es ist nicht für jeden Geschmack etwas, aber man versteht wirklich, was tatsächlich dahinter steckt. Im Vergleich jetzt zu anderen Sprachen, da kriegt man die Emotionen nicht gleich rüber. Da fragt man dann gerne mal, was willst du mit deinem Song preisgeben oder was möchtest du für eine Botschaft abgeben? Und hier im türkischen Bereich, wie auch schon eben erwähnt, natürlich die ganzen Emotionen, die Vergangenheiten, die man hatte, packt man quasi in seine Stimme und in die vibrierende, in den Vibra-Stimme hier.
Genau, diesen Kehlkopf.
Genau, dass man halt das ausstrahlt, das ist so das Entscheidende für mich. Dass es dann auch natürlich bei Gästen oder bei Meistern, sage ich mal, Studiomeistern, du bist immer noch ein Meister für mich, immer an erster Stelle, dass gerade auch andere Nationalitäten sowas wertschätzen und zwar nicht die Sprache verstehen, aber sie verstehen, was ich an der Botschaft rübergeben möchte.
Mhm.
Und das ist für mich mein Ziel gewesen und das haben wir auch erreicht gehabt. Ich habe es übrigens auch in deutsche Übersetzung für dich geschrieben gehabt, dass du auch so ein bisschen so einen Anhaltspunkt hast, wo du welche Emotionen dann richtig setzen kannst, wo wir dann mit der Melodie richtig arbeiten können.
Ja.
Also das war schon bewusst aufgebaut, was wir da gemacht haben.
Das ist tatsächlich, was ich dann auch gemerkt habe in der Produktionsphase, ganz wichtig gewesen, dass die Musik und der Text Hand in Hand gehen und nicht sich gegenseitig ankämpfen. Es gibt ja ganz viel, die dann in Solo über die Stimme drüber spielen. Ich glaube, der Keyboarder oder Pianist wollte auch erstmal da noch eine Melodie drüber und da noch. Aber das Wichtige ist wirklich, oder das Allerwichtigste an einem Song ist immer die Stimme. Und was drückt der Song aus? Und daraufhin kannst du dann alles andere drumherum bauen. So, also du musst dein Ego zurückschrauben als Musiker und dem Sänger den Platz geben.
Genau.
So. Das haben wir tatsächlich ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, an einem Tag war das Instrumental fertig.
Ja.
Und ich glaube, ein, zwei, dreimal haben wir uns getroffen, um den Gesang fertig zu machen. Und der Song hat auch, wo das Video dann fertig war, ich glaube, das war der erste Song, der 130.000 Klicks erreicht hat.
Tatsächlich, ja.
Und wie war die Fertigstellung? Also wir haben den Song gemastert und fertiggestellt. Du hast das erste Musikvideo dazu gedreht. Wie war das für dich mit dem Hochladen? Und es ging ja dann weiter in Promotion. Daran haben wir ja auch gearbeitet, dass das funktioniert. Was hast du an Promotion-Arbeit für den Song verwendet?
An Promotion-Arbeit habe ich für den Song verwendet YouTube-Werbung natürlich. Also ich habe Werbung auf YouTube geschalten. Was auch an erster Linie sehr, sehr wichtig ist, dass auch dein Song den Leuten vorgeschlagen wird, die quasi auch nach so einer Reichweite oder nach solchen Personen suchen. Also da kann man dann natürlich sich auch raussuchen, an welche Leute das ausgestrahlt wird und wo das ausgestrahlt wird. Und als zweites habe ich natürlich dann Instagram noch genutzt und auch da die Werbung geschaltet und meine eigene Zielgruppe auch erstellt. Dass es auch nicht nur, sag ich mal, Leuten ausgestrahlt wird, die gerne nur Hip-Hop hören oder andere Musikrichtungen, weil es muss ja irgendwo auch Sinn ergeben, dass den Leuten, wo du es ausstrahlst, dass sie auch was haben davon.
Ja.
Weil ich würde mir nicht gerne was anhören, was ich eigentlich gar kein Interesse habe. Ja. Das würde ich direkt weiter switchen und somit erzielt es keine Quote, wo ein Erfolg hat, sondern eher das Gegenteil davon.
Zielgruppe definieren.
Ja.
Das ist bei uns ganz klar, in dem Fall türkische Musik oder Leute, die halt die türkische Sprache sprechen oder auch gern türkische Musik anhören.
Genau, aber an der Stelle muss ich dir auch noch sagen und erwähnen, dass Kyllgibi an sich nicht wirklich 100% türkisch ist. Zum einen erstmal, dass das Piano von einem aus Russland gespielt worden ist.
Ja.
Zum zweiten, dass es ein Deutscher produziert hat.
Ja.
Ja.
Schon geil.
Und drittens, dass die Melodie an sich nicht wirklich türkisch ist. Das ist wirklich ein eigener Style von der Melodie. Und kann somit auch von vielen im Umfeld, wo ich jetzt schon zum Beispiel auch von Kunden oder so in meinem Betrieb oder so gehört habe, die meinten, ja, dieser Song ist nicht typisch türkisch. Also sie konnten sich diesen Song anhören und haben voller Emotionen mit gefiebert. Und das war für mich eine enorme Steigerung, wo ich mir gesagt habe, hey, ich kann noch mehr Songs in dieser Art vielleicht mal in der Zukunft produzieren oder mit dir zusammen produzieren. Und nicht nur schnelle Songs, sondern auch Gefühlssongs, mhm. aber die auch bei anderen Nationalitäten, sei es Deutsch, sei es andere Richtungen, Engländern oder so, die normalerweise fast eigentlich oder so gut wie gar keine türkische Musik sich anhören könnten, weil die Emotion einfach viel zu preisgebend ist. Und das war ein entscheidender Punkt bei mir, dass das auch bei dieser Nationalität sehr gut angekommen ist. Und ja. das hat mich sehr, sehr glücklich geschätzt auch.
Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Du hast es geschafft. Es gibt eine Regel, wo man sagt, wenn du in der Kabine 150% gibst an Emotionen, wenn du so schauspielerst, dass du denkst, du gibst jetzt alles, so kommt bei mir als Zuhörer nur 30% an, wenn überhaupt. Und du hast geschafft, die Emotionen so zu verpacken, dass jemand wie ich, der kein Türkisch kann, oder jemand wie der Engländer, der kein Türkisch kann, oder andere Leute, auch wo die Claudi zu mir gesagt hat, der Song nimmt mich mit. Warum? Weil die Emotion von dem Song genau passt. So. Das, was ganz viele Kollegen auch falsch machen, die achten sehr viel auf die Technik. Also sprich, passt jeder Ton tonal richtig? Und passt es von der Rhythmik her richtig, aber die überlegen sich überhaupt nicht, was sagt eigentlich der Text aus?
Ja.
So, was sagt der Song aus?
Und diese Emotion, was der Song natürlich aussagt, so wie bei du auch mal in einem Reel mal bekannt gegeben hast, dass diese Kabine, sobald man die Kabine betretet, seinen Text zumindest mal auswendig gelernt haben sollte, das ist eine klare Sache.
Ja.
Und das Reel hat mich zum Beispiel auch sehr, sehr gefördert, weil beim ersten Song, wo ich gefeatured habe, den Baby Snap, muss ich ehrlich gestehen, war das alles noch sehr neu für mich. Aber bei Kyllgibi bin ich dann vorbereitet reingegangen, auch nach deinen Reels, wo mir das dann alles ein bisschen bewusst wurde, dass das kein Übungsplatz ist. Ja. Also man kommt hierher und möchte eine professionelle Leistung haben. Dazu muss man aber auch mitarbeiten und das an Emotionen rüberbringen, was das Studio von dir erwartet.
Ja.
Und wenn du das nicht rüberbringen kannst, kannst du eben halt zu Hause wieder gehen und deinen Text erstmal üben und deine Emotionen vielleicht oder deine Endungen, also auf dem Türkischen heißt es Name, die Vibration von der Stimme. Du musst deinen Song so ausarbeiten, dass du sagst, jetzt gehe ich in die Kabine und rasiert es mal.
Ja, genau. Das ist, wenn du den Text nicht kannst,
ja.
wenn du dein Handy dabei hast, den Text abliest oder den Text aufgeschrieben hast und ihn abliest, wirst du nie den Effekt haben, wie wenn du den auswendig kannst, weil du musst immer erstmal den Text ablesen, dann muss dein Gehirn den Text verstehen, dann musst du überlegen, bringe ich das so richtig rüber? Und dafür geht zu viel Zeit, wie wenn du einfach aus dem FF raus diesen Song, bam, gib ihm. So. Weil dann kannst du dich wirklich auf die Emotionen und auf das Schauspiel und auf den Song konzentrieren und dann wird er gut. Ich gehe sogar so weit, dass ich jetzt mittlerweile sage, ich hatte die Michaela im Podcast da, das ist eine Gesangscoachin, die hat eine eigene Schule in Herrenberg hier auch. Und wenn du wirklich top performen willst, hol dir einen Gesangscoach dazu, bereite dich mit dem vor dem Studio auf die Studio-Session vor und nimm den mit. Der Coach würde noch viel mehr Input geben, als ich das geben kann. Weil der spezialisiert auf Gesang.
Das auf jeden Fall natürlich.
So. Und das ist, was man begreifen muss, dass du dir, und das immer, das war für uns auch ein, als Team zusammen ein Lerneffekt, dass man sich sein Team aufbauen muss.
Ja.
Und das Spannende ist dann, wo Kürgibi fertig war, 130.000 Klicks erreicht, sind auch schon die ersten Anfragen angeflattert, dass du Auftritte hast spielen können. Und es ergibt sich zu langsam immer mehr. Das ist, was ich zu dir auch gesagt habe, ist furchtbar wichtig, dass du dein Social Media so im Griff hattest, so dass, wenn dich Veranstalter suchen, dass die dich finden. Was passiert denn, wenn man deinen Namen eingibt in YouTube oder beziehungsweise in Google? Viel wichtiger. Und da bist du jetzt auffindbar und da gab es die ersten Erfolge mit Auftritte bezahlt und mit hier Einladungen sonst wohin in verschiedene Shows und so. Und das ist, fand ich total geil von jemand, der halt vor einem Jahr angefangen hat, quasi zu bezahlte Shows, Auftritte
ja.
zu kriegen. Und dann haben wir, waren, glaube ich, nie so ganz zufrieden mit dem Musikvideo und es war immer ein bisschen ein Chaos. Dann haben wir den Nihat kennengelernt.
Erstmal hier an der Stelle einen Gruß an den Nihat.
Grüße gehen raus an Nihat. Den haben wir kennengelernt. Ich weiß nicht, war es dein Vater, glaube ich?
Den habe ich tatsächlich durch einen Kollegen gesucht gehabt. Also sprich, einer, der wo Auftritte in Mannheim hatte. Durch den, sein Instagram-Profil, bin ich dann auf ihn gestoßen, weil ich gesehen habe, dass er einen sehr, sehr schönen Videoclip bei dem Kollegen natürlich gemacht hat. Und das war natürlich für mich an erster Stelle das A und O, dass ich jemanden habe, der mir in einer Hammerqualität ein geiles Video machen kann für meine Zukunft.
Ja.
Und so bin ich dann auf ihn gestoßen und habe ihn dann kontaktiert. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass er meinen Vater dann auch kennt natürlich, auch weil mein Vater ja auch ein prominent ist und so hat sich dann die Beziehung ein bisschen aufgebaut, dann sind wir vorbeigegangen, haben ein nettes Gespräch geführt und ja, das ging dann auch bis in die Nacht, das Gespräch tatsächlich.
Und dann haben wir den nächsten Song produziert, Taskibi.
Genau.
Und das war in Zusammenarbeit mit Nihat und das ist, man merkt den musikalischen Sprung auch schon wieder von Kühlgibi zu Taskibi. Auch wieder, was ich arrangiert habe, wo wir zusammen die Musik gemacht haben hier im Studio. Und was das für einen Qualitätsunterschied hat, das Video zu Kürgibi.
Genau.
Und das ist das, was hier auch schon immer wieder sehr oft gesprochen worden ist. Der erste Moment, wenn der Zuhörer oder dein zukünftiger Fan den Play-Knopf drückt, die ersten Sekunden müssen sofort überzeugen. Das muss so geil sein, hey, geil, was macht der? Das muss geil klingen, das muss so geil sein, dass der sofort über dich alles erfahren will. Und dann habe ich noch zu dir gesagt, deine Beschreibung, deine YouTube-Beschreibung, mach deine ganzen Links rein. So, guck, dass man dich überall findet, weil die Leute sind faul. So.
Das sind sie tatsächlich.
Sind sie tatsächlich, gell? Und das ist mit Linktree auf der Seite auf Instagram. Und das ist, man hat sich aufgestellt und es ist wieder Ziele setzen, dein Ziel war, ein geiles Musikvideo zu machen. Und das Problem an der Stelle hier ist, wir haben jetzt massiv vorgelegt an Qualität. Du musst aber, wenn du den einmal vorgelegt hast, musst du es halt halten. Du musst halt weitermachen. Also man darf, was viele falsch machen, man darf nicht nur einmal einen Song raushauen und denken, dass das reicht. So, oder einmal ein Album raushauen und denken, das reicht, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Du musst immer wieder im Gespräch sein, immer wieder was machen und immer wieder auch gucken, dass die Qualität von dem, was du raushaust, stimmt. Und es geht nicht mit Leuten, die dich bremsen. Vor allen Dingen, es geht auch nicht mit, ich kaufe jetzt mal illegal irgendwo durch Bots 1000 Streams oder so und denke, ich bin der King, weil ich das kann. Sondern es geht nur durch ehrliche, harte Arbeit. Und durch Willenskraft, ich meine, du hast einen Vollzeitjob.
Tatsächlich, ja.
Und tust alles abends danach noch angleichen und anpassen und machen. Das ist tatsächlich ziemlich krass. Also da ist Wille dahinter.
Wenn man seine Arbeit oder sein Hobby nicht schätzt und nicht so ausarbeitet, dass man das für die Zukunft gerne aufbaut, dass man sagt, man kann in der Zukunft davon leben oder man möchte in der Zukunft davon leben, und man sieht das als eine Nebensache, dann wird das garantiert nie deine Zukunft werden. Das bleibt für dich ein Hobby und das wird es auch immer sein.
Ja.
Du musst, wenn das schon dein Hobby ist am Anfang, hast du die Möglichkeit selber, dein Hobby zu einem Beruf zu machen. Allerdings jetzt aktuell noch schwer, weil man tatsächlich auf seinen Vollzeitjob noch angewiesen ist.
Mhm.
Aber wenn sich, wie gesagt, die Klicks steigern, die Aufrufe von den ganzen Leuten, die dich dann später buchen werden und in Shows einladen oder Barauftritte, die schon langsam kommen tatsächlich, mhm, oder andere Gespräche, wenn du eingeladen wirst auf ein Event, das baut sich alles mit der Zeit auf. Eine Tür öffnet sich nach dem anderen, wenn du was dafür tust.
Ja.
Wenn du nichts tust, von nichts kommt nichts. Ja? Ja. Und Bequemlichkeit ist sowieso auch ein Spruch von mir. Bequemlichkeit ist der größte Feind vom Erfolg.
Ja. Ja,
den Spruch gibt es wahrscheinlich, denke ich mal, überall im Netz zu finden, aber ist ein Spruch, wo mir sehr, sehr viel bedeutet.
Ja, du musst deinen Arsch hochkriegen, deine Arschbacken zusammenkneifen.
Gut Deutsch,
und sagen, ja, du musst sagen, was will ich erreichen, definieren, wo will ich hin, und dafür musst du dann alles tun, dass du da hinkommst. Ja. So, und wenn du es nicht weißt, wie das geht, dann frag Leute, wie komme ich da hin, die sich damit auskennen. So, und das hast du schon sehr gut gemacht. Also wir können noch gucken, dass wir schneller werden, so dass wir mehr Content produzieren können, aber man muss gucken, dass es qualitativ guter Content ist. Also ich bin kein Freund von Beat-Leaserei. So,
ich
weil,
auch nicht.
Der Beat wird niemals dir gehören. Du hast zwar die Lizenz, aber der gehört immer demjenigen, der den Beat gemacht hat. Und du hast ja neulich gesagt, dass der Marcel von Artistify, Grüße gehen raus an Marcel, gesagt hat, dass die da jetzt das Metabol hinterher ist, dass da keine gleichen Beats mehr hochgeladen werden können, obwohl du die Lizenz dafür gekauft hast. Und da muss man dagegen gehen. Da muss man sagen, okay, wir liefern Qualität. Das hat auch ein Kunde von mir gesagt. Jeder Zuhörer und jeder Fan, jeder Zuhörer hat von dir 100% verdient. Immer. Ja. So. Es kann nicht sein, dass du durch deine eigene Faulheit zum Beispiel kein Mikrofon mitbringst live oder dass es nicht abgesprochen ist oder dass du irgendwo durch Mogeleien da bist, wo du bist. Wenn du Musik raushaust, hat der Zuhörer verdient, dass das geil ist, was da kommt von der Qualität her.
Genau, weil die Leistung, die du auf der Bühne bringst, die muss vorbereitet sein.
Ja.
Und selbst wenn du improvisiert arbeitest, musst du vorausschauend improvisieren. Also das Wichtigste sowieso auf der Bühne, was ich für mich selber auch gemerkt habe, also bei dem ersten Barauftritt, den ich hatte, allein diese Aufregung, die fängt dich schon so ein bisschen an, auf die Kippe zu stellen, wo du jetzt mit schwierigen Situationen nicht richtig umgehen kannst. Aber selbst gerade bei solchen Punkten, die Ruhe zu bewahren, ist sehr, sehr wichtig und lieber auf schwierige Punkte verzichten, also wo man sagt, es sind hohe Endungen auch vom Song oder so, mach die lieber gerade, statt dass du dich da überwältigst und sagst, komm, ich hau den jetzt noch raus und machst danach einen Fehler, den du nachher für deinen Auftritt bereust oder den die Kamera aufgezeichnet hat, der dann später eher gegen dich arbeiten kann.
Ja.
Also mach's lieber gerade, statt etwas zu versuchen, wo du dir nicht sicher bist.
Ja. Bereite dich drauf vor, lern die Texte ja verdammt nochmal auswendig. Wirklich. Ich weiß, es gibt Ausreden, dass es nicht funktioniert und ich weiß, es bla bla bla. Kneif deine scheiß Arschbacken zusammen und lern die Texte auswendig. So. Und du wirst merken, das gibt einen absoluten Mehrwert. Denn was bringt's denn, wenn du einen Verfolger hast, so einen Lichtstrahler, der auf dich drauf geht und du dann sagst, ich kann dir aber meine Texte nicht lesen wegen dem Verfolger. Ja, aber man braucht halt den, der dich anleuchtet, dass das Publikum dich sieht. Also lern die Texte. So, und es ist immer alles durchdenken. Ich fand das auch bei eurer Show geil, dass ihr euch dann in ein Outfit gesteckt habt, ja, dass einfach was da ist und dass keine Playback-Musik gekommen ist. Playback kann jeder. Ich kann auch Playback machen. Aber wirkliche Musik vom Herzen, die du spielst, das ist der Punkt. Und das ist auch das, was die Songs von dir, die wir jetzt zusammen produziert haben, ausmachen. Das sind die Emotionen, das ist das vom Herzen, das ist das Handgemachte. Wir haben ein echtes Klavier aufgenommen dafür. So. Und das müssen, glaube ich, die Leute wieder verstehen, dass man zurückgeht zu, ich gebe den Leuten was zurück, wie ich setze irgendwie meinen Haufen hin und das war's.
Das war ja bei uns in dem Fall nicht so, weil wir haben ja bei Kühlgibi tatsächlich die Emotionen über meine Vergangenheit, wie ich mich gefühlt habe, preisgegeben. Und bei Taschgibi dann wiederum sagt ja quasi wie aus Stein Taschgibi, das andere wie Asche. Und danach bin ich so hart, habe mich so abgehärtet und habe meine ganze Kraft zusammengesammelt und habe von mir erzählt, wie ich mich nach dieser Zeit gefühlt habe, wie ich jetzt über die Vergangenheit denke. Und das sagt Taschgibi aus. Also man darf die Vergangenheit nicht vernachlässigen, aber man muss wissen, was hat man in der Vergangenheit erlebt, und man muss wissen, wie schaut man weiter, wie guckt man wieder geradeaus. Weil es gibt viele Leute, die bleiben in der Vergangenheit hängen und die können sich nicht mehr fortbilden. So wie ich auch und von dir schon vieles gelernt habe. Man kann wirklich nicht jeden retten, ja, weil nicht jeder will, dass man ihm hilft, ja. Und wenn du so eine Vergangenheit hast, lass es die Vergangenheit sein. Noch ein türkischer Spruch, araya dere. Das heißt, bei der Mitte einfach einen Abstand haben. Also wie als ob man eine Sicht hat, die wo unsichtbar ist, aber da können die Leute, die dir was Schlechtes wollen, nie zu dir hinkommen. Also tu zu den Leuten, die dir nicht gut tun im Leben, Abstand halten, weil das wird dich für deine Psyche und für deine Fortbildung immer weiter nach vorne bringen. Und es öffnet dir sehr, sehr viele Türen. Und immer mehr Leute werden dich lieben, wenn du versuchst, nach vorne zu schauen und wenn du versuchst, die guten Menschen auf deiner Seite zu haben. Weil hast du mit einem schlechten Umfeld zu tun, die schlechte Vergangenheiten haben, die immer noch Schlechtes tun, bist du automatisch mit dem Boot mit drinne. Aber hast du Leute, die in der Vergangenheit was Schlechtes getan haben und sich jetzt bessern aktuell und die Vergangenheit hinter sich gelassen haben, diesen Leuten würde ich gerne helfen. Warum? Weil die möchten was dafür tun.
Jonas hat mir auch ein Zeichen gegeben, dass wir zu langsam Richtung Ende kommen. Da möchte ich aber kurz noch anknüpfen. Das war ein sehr guter Spruch von dir.
Dankeschön.
Ich war ein Mensch früher, ich war so unsicher, ich konnte mit Leuten nicht reden. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal einen Podcast moderieren kann. Aber das allererste, was du lernen musst, ist, du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Wenn du was an dir ändern willst, dann änder es. Aber dann sag auch, ich möchte was ändern. So. Und wenn du Leuten helfen willst, kannst du nur Leute helfen, die auch die Hilfe zulassen. Wenn es nicht funktioniert, dann the fuck. So. Deswegen immer die Leute suchen, mit denen man zusammen nach vorne gehen kann. Also erst sagen, wer bin ich, wo will ich hingehen? Und dann das Team aufbauen, mit dem ich da hingehen will. Und dann auch wirklich geeint als Team nach vorne gehen. Und dann sieht man, was wir bei uns jetzt schon für Erfolge erzielt haben. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt weiter. Das ist immer ganz wichtig, immer bescheiden bleiben und dranbleiben und weiter nach vorne gehen. Und dann wird es richtig geil.
Auch an der Stelle noch mal kurz, Alex. Der Mensch lernt nie komplett aus. Man lernt immer Neues dazu. Und ich möchte auch hier an der Stelle einen sehr, sehr guten Freund grüßen, den Bayram Abi. Ist ein sehr, sehr guter Freund von meinem Vater. Hat mir auch einen sehr, sehr guten Spruch mitgegeben für die Zukunft. Was schwer ist, kann man machen. Was unmöglich ist, kann aber dauern. Heißt im Grunde genommen, es gibt kein Unmöglich. Man kann sich alles erlernen und man lernt immer Neues dazu. Also das heißt auch an die Zuschauer, immer, immer, immer Neues dazulernen und immer weitermachen. Nie aufgeben. Das ist das Ziel von mir, ja. Und es sollte auch das Ziel von den Leuten sein, die was machen möchten.
Ja, wie ein Deutscher, der türkische Musikprof einmal produziert. Und dann zum Abschluss tatsächlich noch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auf Instagram oder Spotify oder wie die Profile alle heißen, YouTube, wie ihr die Folge fandet, was ihr anders oder beziehungsweise was ihr gerne noch hören möchtet, weil es wird auf jeden Fall weitergehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, hi, hallo, hier im Recording of Aston Studio. Dann sieht man sich und ciao.
Tschüss.